Heute im Podcast Europas Verkaufstrainer Nummer 1, Dirk Kräuter.
Mit 16 hatte ich so das Thema Windsurfen. Da wollte ich Windsurf-Profi werden, hab's aber nicht durchgezogen. Dann kam 18 bis 23, kam das Thema Triathlon. Ich wollte Triathlon-Profi werden, hab's nicht durchgezogen. Dann als Handelsvertreter, bin ich auch völlig hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Und jetzt, nachdem ich so viele Sachen ausprobiert habe, gemacht habe, aber ohne mein Potenzial zu erreichen, abgebrochen habe, sage ich jetzt, hier will ich einmal alles ausreizen. Ich will einmal gucken, was geht. Wie viel geht? Das Ziel für dieses Jahr ist 100 Millionen Euro.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. So, wir sitzen hier im Burj Khalifa in Dubai mit Dirk Kräuter. Dirk, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Herzlich willkommen, ich freue mich.
Cool, wir freuen uns auch. Einfach kurz zu dir, du bist Europas Verkaufstrainer Nummer 1, sagst du von dir und unterstreichst das auch jedes Jahr mit vielen Seminaren und anderen Themen und bist darunter eben noch Speaker, Bestseller-Autor, Vater, Ehemann, Unternehmer, einiges. Und wir haben uns 2019 kennengelernt, da war ich zum ersten Mal auf der Vertriebsoffensive, war direkt angefixt von dem Thema Verkaufen, habe danach dann in der Folge auch nochmal einige Kollegen mitgenommen und war auch nochmal auf dem Folgeseminar digital mit meinem Kollegen Sören, der jetzt hier auch dabei ist. Und bin einfach beeindruckt von dieser Entwicklung, von dem auch, was du in der Vergangenheit erzählt hast. Also wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und das würde ich ganz gerne heute im Podcast mit dir mal aufgreifen. Deswegen lass uns direkt reinstarten. Verkaufen. Du hast schon über 50 Fachbücher, Hörbücher rausgebracht. Machst jedes Jahr Seminare mit. Wie viele Teilnehmern?
Naja, wir haben für die Vertriebsoffensive, das ist das, was du kennst, das ist unser bekanntestes Format, haben wir im Jahr 40.000 Anmeldungen. So, ne? Und dann gibt's aber noch ungefähr, ich glaube, 8 oder 10 Seminare im Hintergrund, die dann in der Folge kommen. Aber in der Sichtbarkeit ist meistens die Vertriebsoffensive.
Genau, 40.000 Teilnehmer, das ist schon ein Brett, glaube ich. Das ist auch alles deutscher Raum, oder?
Ja, das läuft alles auf Deutsch. Ne? Österreich, Schweiz, die kommen da auch hin. Das ist Deutsch.
Okay, und jetzt sagst du bist Verkaufstrainer. Ich glaube, Leute haben so ein bestimmtes Bild von Verkäufern, von Vertrieblern. Und da würde ich eigentlich direkt ganz gerne mal reinstarten, weil du da, glaube ich, das am besten irgendwie definieren kannst. Was ist Verkaufen? Wie definierst du Verkaufen?
Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Also Verkaufen ist, ich habe ein Ziel in meinem Kopf und ich möchte, dass mein Gegenüber auf dieses Ziel einzahlt. Und das ist Verkaufen. Nehmen wir mal andere Begriffe, überzeugen. Überzeugen ist ja auch nichts anderes. Überzeugen ist auch zielgerichtete Kommunikation. Ich will dich davon überzeugen, weil du mein 14-jähriger Sohn bist, dass du nicht mit dem Rauchen anfängst. So, jetzt sagt jeder, ja klar, das ist Überzeugen. Ja, ist das was Gutes? Ja klar, ist das was Gutes. Ja, weil du schützt ihn davor, dass er seine Gesundheit ruiniert. Okay. Und meiner 16-jährigen Tochter sage ich, Mensch, du sollst um 10 Uhr zu Hause sein und du sollst nicht per Anhalter fahren. So. Und ich überzeuge sie davon, dass das richtig ist. Ich gebe ihr nicht nur die Anweisung, ich überzeuge sie davon. Und dann sagt sie, ja, Papa, hast du recht, mache ich nicht. Aber das ist nur ein anderer Begriff für verkaufen oder motivieren. Ja, also wenn wir beide uns unterhalten und du nachher sagst, boah, Dirk, das war jetzt so inspirierend für mich, ich gehe jetzt erstmal online und ich mache das und das und das. Du hast mich motiviert. So, das ist ja nichts anderes als zielgerichtete Kommunikation. Ich berichte dir, was ich für Ziele habe, auf die du einzahlen sollst und du sagst, da hast du recht, da beteilige ich mich dran, das mache ich. Und das ist Verkaufen. Und wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen, also erstmal wird damit klar, wir alle sind Verkäufer, wir alle verkaufen.
Wir alle wollen irgendjemanden von irgendwas überzeugen, ja, im Alltag.
Ja, und wir alle haben Ziele, wo wir die Hilfe anderer brauchen, um sie zu erreichen oder schneller zu erreichen. Und deswegen musst du auch immer verkaufen. Dann, wenn wir eine Stufe tiefer gehen, ist es, Verkaufen bedeutet, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Alles andere ist nämlich nur beraten. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Fachliche. Du gehst in ein Autohaus, du guckst dir einen Wagen an. Du gehst ja nicht in das Autohaus, weil es draußen regnet, weil du auf den Bus wartest, weil du einsam bist, sondern du gehst ja in dieses spezielle Autohaus, weil du dort ein Auto gut findest, die Marke gut findest und du...
Oder generell einfach ein Auto haben möchtest.
Ja.
Und das ist die erste Adresse.
So, und jetzt bist du da und jetzt kommst du mit jemandem ins Gespräch und der erklärt dir das Fahrzeug. Und du fragst auch Finanzierung und so weiter und das wird alles realistisch für dich. Und ja, Mensch, so. Und dann kommt der und sagt, gibt dir die Visitenkarte und sagt, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gern wieder an. Ich gebe Ihnen nochmal die Broschüre mit, ich drucke Ihnen nochmal das Angebot aus. Wissen Sie, wenn Sie soweit sind, melden Sie sich, dann bestellen wir den Wagen. Und das, da kriege ich Pickel am Hals. Mhm. Das sind nämlich Beratertypen. Und das ist nicht Verkaufen. Verkaufen bedeutet, den Kunden zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen, eine Kaufentscheidung zu treffen. So, und das ist mein Business. Mein Business ist es, Menschen klarzumachen, was ist Verkaufen, wie funktioniert Verkaufen, welches Mindset brauchst du, um ein erfolgreicher Verkäufer zu sein und wie viel Gutes tust du damit auch. So, wenn mir einer sagt, ja Dirk, du verkaufst deine Seminare. Also ich war auf einer Veranstaltung, da hast du die verkauft. Ich habe deinen Podcast gehört und da hast du immer wieder deine Online-Kurse verkauft. Finde ich furchtbar. Ja.
Als Verkaufstrainer.
Ja, ja, klar. Ne? Die Frage ist ja, jetzt erstens, erzähl mir mal was Neues und zweitens, was erwartest du von mir? Aber drittens, die Dinge, die ich da anbiete, funktionieren. Und ich kriege das Feedback meiner Kunden, die sagen, Dirk, wir haben einen viel höheren Umsatz, wir haben mehr Leute eingestellt, ich verdiene mehr Geld, ich kann mir mehr leisten, ich habe mehr Freiheit. Das ist das Feedback meiner Kunden. Und jetzt soll ich anderen das nicht anbieten? Finde den Fehler.
Ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sitzen hier im Burj Khalifa, du wohnst hier. Und ich würde ganz gerne einmal zurückgehen, bevor wir zum Status quo noch ein bisschen kommen und mal darauf eingehen, wie bist du da hingekommen? Also wo bist du gestartet? Du bist in Neuss geboren, richtig? Kommst also aus dem Pott. Und was waren sozusagen deine Meilensteine oder deine Steps, bis du gesagt hast, so, ich werde jetzt Verkaufstrainer, ich mache die Seminare, ich gehe nach Dubai, lebe hier. Hol mal die Zuschauer so ein bisschen ab. Wie ist das so entstanden und wann kam auch bei dir dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt macht's Klick, ich will das Ganze so groß machen?
Okay, so wir fangen da an, dass ich 1990 mein Gewerbe angemeldet habe als Handelsvertreter. Ich habe Leistungssport gemacht, Triathlon, ich war ein ziemlich guter Triathlet und habe dann angefangen für einen Sportartikel Großhandel Triathlon-Produkte zu verkaufen an Warenhauskonzerne und an den Sport- und Fahrrad-Einzelhandel. So, das war klasse. Ich kannte die Produkte. Ich wollte Geld verdienen. Ich habe die Freiheit geliebt. Ich hatte meinen Wagen und war in ganz Deutschland unterwegs. Und ich habe eine hohe Eigenverantwortung gehabt, nämlich ich habe nur Provisionen bekommen, wenn ich nichts verkauft habe.
Ist aber so, diese Triathlon-Thematik spielt da ja auch mit rein, oder? Da ist es ja auch so, dass du sozusagen selber für dich immer weiterentwickeln musst. Du kannst dich jetzt nicht auf irgendeinen Teamkollegen verlassen, musst dich immer selber motivieren und weißt, wenn du investierst, kriegst du am Ende ein besseres Ergebnis.
Ja, also Leistungssport an sich, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Mannschaftssportart ist, ist ja Charakterschule. So, also ich kann jedem jungen Menschen nur raten, sich eine Sportart auszusuchen und in der Sportart mal wirklich ein paar Jahre wirklich leistungsmäßig Gas zu geben. Und dann zu lernen, wie du mit Widerständen umgehst, wie du dich motivierst, wie du dich organisierst, deinen Körper besser kennenzulernen, deinen Willen zu schulen. Also Leistungssport, ohne den Leistungssport wäre ich heute nicht die Person, den ich bin. Kann ich jedem nur raten. Ob es Triathlon ist, ich habe das damals geliebt. Aber das würde auch gehen, wenn du, was weiß ich, Marathonläufer bist, wenn du Leistungsschwimmer bist, wenn du Bodybuilder bist oder so. Ja, das würde da auch funktionieren. Okay, zurück. Handelsvertreter. Und ich habe dann die Produkte an den Handel verkauft. Also in der Regel eine Erstorder, einen Erstauftrag. Aber das verkauft sich ja nicht unbedingt von alleine ab. Ich habe damals sehr teure, exklusive Produkte gehabt. Polar, Herzfrequenzmessgeräte oder Oakley Sportbrillen. Und Oakley war damals doppelt so teuer als die nächstgünstigere Brillenmarke. Ja, und dann habe ich immer Schulungen gemacht. Ich habe dann reinverkauft, dann haben die für 10.000 D-Mark ein Erstpaket gekauft, die Händler. Und dann haben wir eine Schulung gemacht, 2-3 Stunden nach Feierabend mit den Verkäufern. Und danach haben die abverkauft, durchverkauft, nachbestellt und ich habe Geld verdient. Und so bin ich dann relativ schnell in das Thema Verkaufstraining gekommen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist. Ich wusste gar nicht, dass das einen Namen hat. Sondern ich habe meinen Kunden, deren Verkäufern gezeigt, wie verkaufst du diese Ware? Wie geht's leichter?
Damit sie mehr von dir abnehmen.
Damit sie schlussendlich ich mehr verdiene und die auch mehr verdienen. Und das waren so Sachen wie, wie macht man eine Bedarfsermittlung? Wer ist überhaupt der richtige Kunde? Wie spricht man den Kunden an? Wie argumentiert man die Produkte? Wie geht man mit Vor- und Einwänden um? Wie macht man Abschluss? Wie macht man Zusatzverkäufe? All diese Dinge. Ich wusste nicht, dass sie damals so hießen. Ich habe das einfach aus dem Bauch
raus gemacht. Das war quasi, dass du gesagt hast, okay, so diese Einwände könnten kommen oder okay.
Ja, die gleichen Einwände, die ich auch bekommen habe. Und dann habe ich halt erzählt, was ich gelernt habe oder was ich mir so ausgedacht habe. Und erst später, erst 5-6 Jahre später, habe ich eine Trainerausbildung gemacht und habe dann gelernt, ach guck mal, da gibt's also wirklich eine Struktur und da gibt es Namen für. Und dann ist das erst gekommen. Die ersten Jahre waren Versuch und Irrtum, die ersten Jahre so. Aber so bin ich Verkaufstrainer geworden. Ich habe von ersten Monat an Sachen verkauft und anschließend die Schulungen gemacht. Es waren am Anfang Produktschulungen oder produktorientierte Verkaufsschulungen und später hat es nichts mehr mit dem Produkt zu tun. Das waren die Anfänge.
Und dann hast du irgendwann gesagt, du bist so gut in dieser ganzen Schulungsthematik, die Nachfrage ist da, jetzt sind es keine Herzfrequenzmesser mehr, sondern du machst das wirklich fulltime.
Ja. Also nach ein paar Jahren habe ich die Handelsvertretung verkauft und bin dann all in als Trainer. Danach, ein paar Jahre später, habe ich angefangen, angestellte Trainer anzustellen. Die habe ich ausgebildet, die haben dann genau meine DNA übernommen und haben dann Seminare bei unseren Kunden gemacht. Und dann kam das Jahr 2011. Da haben wir die Entscheidung getroffen, offene Seminare anzubieten. Da ist die Vertriebsoffensive entstanden. Und das ging dann hoch 2012. Das erste Mal waren es 242 Teilnehmer. Und die größte, die wir hatten, waren 7.500 in der Dortmunder Westfalenhalle. Gleichzeitig Guinness-Buchrekord, das größte Verkaufstraining auf diesem Planeten. Und dann haben wir 2016 das Thema Online-Marketing entdeckt. Und da hat sich dann alles skaliert. So, und mittlerweile habe ich alles zusammengenommen, 90 Mitarbeiter. Wir haben letztes Jahr, ich habe die Zahl noch nicht genau, aber irgendwo 32, 34 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und damit bin ich, du hast gesagt, ich behaupte die Nummer 1 zu sein in Europa. Ich kann es auch beweisen. Niemand hat so viele Mitarbeiter. Niemand macht so einen Umsatz. Niemand hat so eine Reichweite. Das kannst du mit Google Trends hinterfragen. Niemand hat so eine Präsenz. Niemand hat so viele Teilnehmer. Also bei aller Liebe, es gibt weltweit gibt es noch 2, die da ein Stück weiter sind, die das auf Englisch machen, aber...
Wer ist das?
Kannst du googeln.
Okay.
Ich werde doch jetzt nicht auf meinen Wettbewerb aufmerksam machen.
Musst du nicht, alles gut. durch das Online-Marketing, du hattest, das hast du ja auch in der Vergangenheit schon öfter gesagt, das war so ein Moment oder so eine Phase, wo du gemerkt hast, okay, da geht noch viel mehr als bisher. War das so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das Ding so groß ausrollen, wie es nur geht? Oder warst du vorher schon von der Denke so, dass du gesagt hast, sky's the limit?
Es sind mehrere Gründe. Der eine Grund ist, ich liebe das, was ich mache. Und ich möchte einfach mal gucken, wie weit das gehen kann. Also mit 16 hatte ich so das Thema Windsurfen. Da wollte ich Windsurf-Profi werden, habe es aber nicht durchgezogen. Dann kam 18 bis 23, kam das Thema Triathlon. Ich wollte Triathlon-Profi werden, habe es nicht durchgezogen. Dann als Handelsvertreter, bin ich auch völlig hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Und jetzt, nachdem ich so viele Sachen ausprobiert habe, gemacht habe, aber ohne mein Potenzial zu erreichen, abgebrochen habe, sage ich jetzt, hier will ich einmal alles ausreizen. Ich will einmal gucken, was geht. Wie viel geht? Das Ziel für dieses Jahr ist 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro ist so viel mehr, als jeder in Europa in meiner Branche je hingekriegt hat. Das ist so weit weg. Und das ist immer noch nicht das Ende. Zumal ich wohne in Dubai, hast du gesagt. Das heißt, ich habe jeden Tag mit Englisch zu tun. Der englischsprachige Markt ist 40 Mal so groß. Das wird jetzt nicht lange dauern, bis dass es meine Sachen auch auf Englisch gibt. Und dann wird das auch international nochmal gezündet. Also ich will einfach, warum ist, ich will einmal gucken, was geht. Und dabei unglaublich vielen Menschen helfen, dass sie ein besseres Leben haben. Wirklich. Das, was ich den Menschen beibringe, ist ja nicht nur auf den Verkäuferberuf bezogen. Ich habe ja alle möglichen Gesellschaftsschichten bei mir in den Veranstaltungen, die daraus einen großen Mehrwert ziehen. Und ich helfe den Menschen. Ich kann unglaublich vielen Menschen helfen und gleichzeitig dabei gucken, wie ich mein persönliches Potenzial ausschöpfe.
Kannst du das, also erstmal hätte ich jetzt noch die Frage, hat sich das bei dir dann so umgeschichtet, weil du einfach gemerkt hast, da gibt's eine andere Sache, die interessiert mich, da bin ich gut drin, und hast das andere dann irgendwann hinter dir gelassen? Oder warst du damals noch so, dass du gesagt hast, ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Top-Level erreichen kann? Also ich frage aus dem Grund, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte Fußballprofi werden, habe in der Jugend auch bei Werder Bremen gespielt, U19 Bundesliga. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich mit Born Originals angefangen habe. Und dann hat sich das so verlagert. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ey, okay, Fußball, vielleicht jetzt doch nicht Bundesliga. Und für mich war irgendwie dieser Gedanke, wenn, dann möchtest du Bundesliga spielen und nicht irgendwo Regionalliga. Und dann habe ich aber gesagt, ey, das andere funktioniert für mich so gut. Und habe es deswegen dann auch eben weitergemacht und habe gesagt, okay, das Thema Fußball auf dem Profi-Level lasse ich irgendwo hinter mir. Und da wäre eben jetzt so die Frage, war das bei dir ähnlich oder gab es da Unterschiede?
Also die ersten Jahrzehnte meines Lebens waren nicht wirklich geplant. Ja, heute plane ich alles seit einigen Jahren, aber das war nicht wirklich geplant. Der Verkaufstrainer war ein Stück weit Zufall. Wie gesagt, ich wusste am Anfang gar nicht, dass es diesen Beruf gibt und dass das einen Namen hat. Und dann ist mein wichtigster Wert in meinem Leben Freiheit und Selbstbestimmung. Als Handelsvertreter war ich immer abhängig von den Firmen, mit denen ich gearbeitet habe. Das heißt, wenn die nicht liefern konnten, wenn die Qualitätsprobleme hatten, wenn die Preise erhöht wurden, was auch immer, ich habe keinen Einfluss gehabt, ich musste das schlucken und musste mich darauf einstellen. Und als Verkaufstrainer bestimme ich meine Sachen komplett selbst. Ich bestimme meine Produkte, meine Preise, meine Qualität. Ich bestimme alles selbst. Und das war der entscheidende Faktor, nämlich diese Selbstbestimmung, diese Freiheit.
Du hast es gerade angesprochen. Dirk Kräuter hat mehr Suchanfragen als Verkaufstrainer in Deutschland.
Ja, genau. Mhm.
Also du bist sozusagen das Synonym deiner Branche, das sagst du ja auch. Und bei deiner Community, jetzt hast du gerade schon gesagt, das sind nicht nur Verkäufer. Kannst du das so ausführen? Gibt es da irgendwelche Beispiele, dass du sagst, das ist zum Beispiel so eine Sparte in deiner Zielgruppe, die hätte man jetzt so nicht vermutet?
Also erstmal, meine Kernzielgruppe sind Unternehmer, Selbstständige, Geschäftsführer im deutschen Mittelstand und Verkäufer. Das ist so der Kern. Wer es eigentlich nicht ist, sind Gründer. Es gibt immer mal ein paar, die sich verlaufen, aber Gründer haben wirklich dumme Glaubenssätze im Kopf. Zum Beispiel, das Produkt muss nur gut sein, dann verkauft sich von alleine. Oder ich brauche keinen Sales.
Was sagst du so jemandem?
Bitte,
Also man hört das ja öfter, ne? Dass man sagt, ey, wir haben gute Produkte, wir müssen nicht aktiv verkaufen. Ja, genau. Der Markt kommt.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Mercedes-Benz grandiose Produkte hat. Mercedes-Benz macht jedes Jahr Multimillionen Werbung. Also warum machen die das, wenn das Produkt noch so gut ist? Und das siehst du ja bei allen Marken. Apple gibt Millionen aus für Werbung jedes Jahr. Und die Produkte sind doch geil. Die iPhone, die Tablets, die Notebooks, alles genial. Ich habe alles Apple-Produkte. Ja, und trotzdem machen sie Werbung. Also will mir jetzt jemand erzählen, dass er den Stein der Weisen neu gefunden hat und sagt, nee, unsere Produkte sind noch mal geiler als die von Daimler, als Coca-Cola, als Apple und wir machen das nicht. Wir revolutionieren das. Ja, sage ich, wie geil. Aber das ist auch ein Niveau, auf das ich mich echt nicht mehr... Wenn ich bei Instagram solche Nachrichten kriege, die sagen, ja, ey, verkaufen braucht man nur, wenn die Produkte überteuert sind und schlecht sind. Sag ich, ja, hast du recht, tschüss. Mhm. Bitte. Also da ist meine Toleranzgrenze nicht besonders hoch. So, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren bei deiner Community, dass du gesagt hast, ne, es sind Unternehmer, es sind keine Gründer, also es sind schon Leute, die sagen, ich habe was funktioniert und jetzt möchte ich das Ganze größer machen.
Also eine Zielgruppe, die man nicht vermutet, sind Kids. Mhm. Ich habe vorletztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Meine Tochter ist 18 geworden, also jetzt ist sie 19 und mein Sohn ist jetzt 16. Und es gab ganz oft aus der Community die Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Und dann habe ich dazu ein Video aufgenommen. Und das Video ist mega abgegangen, ganz schnell über 100.000 Views. Und viele junge Leute haben mir geschrieben, haben gesagt, oh geil, hat mich inspiriert und gib mal mehr und so. Und dann habe ich da ein Buch draus gemacht. Dann habe ich gedacht, wenn ich es meinen Kindern sowieso irgendwann mal erzähle, dann kann ich es auch mal aufschreiben. Und dann kam das Buch, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Und seitdem, also seit dem Video und seit dem Buch, habe ich einfach 14-jährige, 15, 18, 20-Jährige, die mich Dinge fragen, die eigentlich nichts mehr mit meinem Beruf zu tun haben. Und das ist jetzt der Unterschied auch. Ich bin nicht mehr der Verkaufstrainer, der ich noch vor 10 Jahren war, sondern ich bin eine Personenmarke. Und die Leute fragen mich ganz andere Dinge. Also ich kriege so viele Fragen zum Thema Dubai. Ich kriege Fragen, Dirk, wie kriegst du das unter einem Hut?
Allen zu antworten.
Bitte?
Allen zu antworten.
Allen zu antworten zum Beispiel. Oder Dirk, ich bin 14, meine Eltern wollen das und das nicht, was rätst du mir? Und das ist schon geil.
Ja.
Also das ist etwas, was keiner vermutet, wo ich mich aber auch sehr drüber freue. Es ist auch nicht, weil ich sage, mit der Zielgruppe werde ich irgendwann mal Geld verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Also jetzt zu sagen, ja, gib einem 14-Jährigen Tipps, weil in 10 Jahren verdienst du mit dem Geld. Nein. Ich mache das dann wirklich aus Überzeugung. Ich mache das, weil ich dem wirklich helfen will und weil ich weiß, dass heute alle Optionen offen stehen einem jungen Menschen und die meisten aber Orientierung suchen. Und die kriegen sie zu Hause nicht, in der Schule nicht, auch nicht bei ihren Freunden. Und da bin ich jetzt mit 54 Jahren und jemand, der wirklich nachweislich eine Menge erreicht hat in seinem Leben, bin ich ein besserer Ratgeber. Und die fragen mich dann, sagen dir, ich bin jetzt an der Stelle, was rätst du mir? Und dann sage ich denen, musst du entscheiden, aber ich würde jetzt das machen, weil. Und das ist schon cool.
Und jetzt hast du gesagt, du hast 90 Mitarbeiter insgesamt. Du hattest ja auch vor kurzem, glaube ich, mal so 1-2 Abrechnungen von deinen Vertrieblern gepostet. Was steht da so am Monatsende? Bei den Guten?
Ja, bei den, also wir haben im November, haben wir mal öffentlich gemacht, was die 3 Besten im November gemacht haben. Der Beste hat, glaube ich, gemacht 225.000.
Euro in dem Monat, richtig?
Ja, ja, genau. Euro, brutto, Verdienst in dem Monat, ja, nur in dem einen Monat. Und das war sein 3. sechsstelliger Monat. Er hatte davor im Juli und im September hatte er auch schon mal 6-stellig. Und der Zweitbeste, ich glaube 158 und der Drittbeste 93. So, das sind die 3 Besten. Ja, warum ist das so? Weil ich selber auch Verkäufer bin, weil die 3 außergewöhnlich gut sind. weil sie diszipliniert sind, weil sie sehr schnell lernen, weil sie fleißig sind. Und das sind alles Quereinsteiger. Der Zweitbeste war früher bei der Telekom und hat hat Telekom-Anschlüsse verlegt. Also so ein Strippenzieher.
Das wär nämlich jetzt die Frage, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, 240.000 Euro in einem Monat. Ja. Also für manche ist es, oder für viele, wahrscheinlich unvorstellbar erstmal. Mhm. Und dann kommt wahrscheinlich bei einigen auch der Gedanke, okay, was muss ich können? Also was muss ich können, um bei dir Kräuter anzufangen? Aber auch, was muss ich können, um dann zu bestehen? Weil du hast es gerade mal im Vorgespräch gesagt, hier in Dubai ist es so, die nehmen keine Rücksicht, ob Covid oder irgendwas, die ziehen weiter durch. Und da liegt natürlich nahe, wenn man so erfolgreich ist, dann auch eine gewisse Einstellung zu haben, du musst funktionieren, du musst durchziehen. Ansonsten macht's ein anderer.
Wir haben aktuell ungefähr 100 Bewerbungen pro Monat. 4 davon werden eingestellt. Einer übersteht die Probezeit. Das ist im Moment unser Trichter. Wir suchen händeringend, weil oftmals wissen die Leute selber nicht, was in ihnen schlummert. Unser bester Mann war vorher bei einem Sportverein und hat dort, ich weiß nicht, 3.500, glaube ich, verdient. 3.500 brutto. Und hat dort irgendwelche administrativen Tätigkeiten gemacht. Dann ist er zu uns gekommen, hat gesehen, was man verdienen kann. Und das hat ihn getriggert. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Das ist, wenn du ihn fragst und sagst, warum bist du so, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Er hat einen Schwiegervater. Der Schwiegervater verdient 6.000. Und der Schwiegervater hat immer zu ihm gesagt, guck du mal, dass du so viel verdienst. So, jetzt verdient der Typ ein Vielfaches des Schwiegervaters. Aber es fängt alles mit einer Entscheidung an. Und die Leute, die bei mir erfolgreich sind, egal in welchem Bereich, haben sich committed. Und das fehlt den meisten heute. Sie committen sich nicht. Sie geben beim ersten Widerstand auf. Sie laufen weg. Sie finden Ausreden. Und das ist der Unterschied. Also du musst, das hat nichts mit Talent zu tun. Du musst lernfähig sein, lernbereit sein. Du musst fleißig sein. Du musst dich committen.
Du musst investieren.
Mein erfolgreichstes Buch heißt Entscheidung Erfolg. Und der Titel ist Programm. Du musst eine Entscheidung treffen zu deinem Erfolg. Und dann legst du dir Scheuklappen an, wie bei so einem Pferd, und fokussierst dich auf deine Entscheidung. Und das ist der Unterschied. Also bei uns sind fast alle, die wirklich gut performen, Quereinsteiger, die vorher überhaupt nicht wussten, was sie können. Und das ist das Talent unserer Führungskräfte, dass wir im Recruiting-Prozess, eine Bewerbung sagt nichts. Der Lebenslauf bisher sagt nichts über einen Bewerber aus. Wir führen ein Telefoninterview und dieses Telefoninterview ist der erste Schritt. Und wenn wir da raushören, das könnte passen, dann gibt's das Bewerbungsgespräch. Wenn wir dann sagen, das könnte passen, dann gibt's den Schnuppertag. Und an dem Schnuppertag, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wer den Schnuppertag übersteht bei uns, der bekommt einen Arbeitsvertrag. Und dann sind es immer noch 3/4, die innerhalb der Probezeit entweder selber gehen oder gegangen werden. Und guck mal, wir sind da sehr transparent. Wir haben ein Whiteboard da stehen, da tragen die ihre Zahlen ein. Immer aktuell. Wenn sie jetzt was verkaufen, gehen sie ans Whiteboard und schreiben die neue Zahl. Und wenn du jetzt so ein langes Whiteboard hast und du siehst, dass du immer im unteren Teil bist, was die Zahlen angeht, dann gehst du irgendwann selber. Weil die anderen mobben dich dann auch, ja? Die anderen sagen, und? Heute gute Gespräche gehabt? Ja, geil, wann verkaufst du mal was? Mhm. So, ja? Oder, also das ist schon dann hart für jemanden, der in dieser, du kommst aus dem Fußball. Wenn du eine Lusche bist, wirst du das spüren in der Mannschaft. Wenn du Stürmer bist und du schießt immer daneben, werden die dich händeln.
Dann kommen die Sprüche, klar.
So, und jetzt musst du dir überlegen, entweder du triffst eine Entscheidung und sagst, ich bin der Erste am Platz, ich bin der Letzte am Platz und ey, ich pack jetzt mal alles rein. Oder du läufst weg. So, und das sind die beiden Varianten. Entweder du triffst bei uns eine Entscheidung und sagst, okay, ich gehe all in. Oder du läufst weg. Das ist das Erfolgsgeheimnis.
Ich habe das Buch auch gelesen, habe es auch vielen empfohlen tatsächlich. Natürlich auch mit dem entsprechenden Link. Das macht ihr auch richtig gut. Und jetzt hast du ganz viel zum Thema Verkaufen, zum Thema Mindset erzählt. Lass uns noch mal kurz hier auf diese besondere Location eingehen. Du lebst jetzt in Dubai, im Burj Khalifa. Unterstreichst du damit so ein bisschen deinen Anspruch, quasi alles, was du machst, oder dass du da, sage ich mal, nach der Superlative strebst? Warum bist du nach Dubai gegangen?
Ja, genau. Fangen wir da an. Ich wollte schon immer weg aus Deutschland, weil ich Strand oder andersrum. Ich habe ein Buch, in dem ich Gedanken aufschreibe. Und da gibt es auch ein paar Seiten, da schreibe ich Glücksmomente auf. Ich sammle meine Glücksmomente. Und wenn ich mir das anschaue, also wenn du mal irgendwie, wenn es nicht so gut läuft, guckst du es an und schaust, und diese Momente ankerst du dann. Und die meisten Glücksmomente hatten was zu tun mit Strand, Meer, Sonne, Wärme, Wassersport. Meine Glücksmomente. Egal, ob ich 13 Jahre alt war oder mit 20 oder heute. Da hole ich meine meisten Glücksmomente her. Also habe ich mir schon immer gesagt, irgendwann, wenn es keine Sachzwänge mehr gibt, gehe ich dahin, wo ich das jeden Tag habe. Und dann gab es besondere private Umstände. Und 2017 ist dann die Entscheidung gefallen. Wir haben das mehrere Monate vorbereitet. Und dann bin ich mit meiner Frau ausgezogen, ausgewandert in die Karibik. Wir waren dann 8 Monate in der Dominikanischen Republik, wo ich genau das hatte. Sonne, Strand, Meer, Wassersport, Wärme. Geil, geil, geil. Aber, ich habe das falsche Umfeld gehabt. Die Leute waren alle zum Chillen da. Ich bin selber faul geworden. Und die Flugverbindungen waren eine Vollkatastrophe. Und dann habe ich überlegt, okay, ich brauche einen Ort, der auf meine Lebenssituation besser passt. Ich will noch viel erreichen. Ich brauche ein starkes Umfeld und ich brauche bessere Flugbedingungen. So. Und dann kam der nächste Ort, das war Dubai. Da waren wir vorher schon ein paar Mal. Ja, meine Frau hatte immer diese Vorurteile mit muslimisches Land, Unterdrückung der Frauen, was alles Bullshit ist. Das ist alles nur so in den deutschen Medien. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann sind wir hier nach Dubai. Seit 2018 leben wir hier. Das erste Jahr auf der größten künstlichen Insel, auf der Palm Jumeirah. Direkt am Strand, Privatstrand. Also morgens wach werden, 150 Meter bis zum Surfbrett und nochmal 10 Meter bis aufs Wasser. Jeden Tag Sonne und einfach geil. Gute Flugverbindung. Ich kann jeden Morgen um 7:30, 8:30, so in dieser Uhrzeit, kann ich nach Frankfurt, Hamburg, München, Düsseldorf fliegen mit Emirates. Total easy.
Musst du ja auch oft, ne?
Muss ich auch oft. Genau.
Ja. Wie viele machst du im Jahr?
Roundabout? Ich werde dieses Jahr im Schnitt einmal im Monat nach Deutschland fliegen. Also im Schnitt. Ne? So. Und dann waren wir das erste Jahr da am Strand, war auch geil. Und dann sagt meine Frau, komm, wir gehen mal ein Jahr in Burj Khalifa. Wir waren mal bei einer Immobilienbesichtigung im Burj Khalifa, hatten uns da Apartments angeguckt. Und das hat sie so getriggert, dass sie auf ihr Vision Board draufgenommen hat, Burj Khalifa. Ja, und dann lief der Mietvertrag aus auf der Palme. Und dann habe ich gesagt, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Ich bin nicht hier, um in der Innenstadt zu wohnen. So. Ja, aus dem einen Jahr sind jetzt 3 Jahre geworden. Und das war nicht meine Idee, in ein Hochhaus zu ziehen, wo man die Fenster nicht öffnen kann und keinen Balkon hat und wo ich jedes Mal mit dem Auto zum Strand fahren muss. Das war nicht meine Idee. Aber mittlerweile bin ich sehr gerne hier. Und der Vorteil ist, ich kann mit meinem Surfbrett halt jedes Mal einen anderen Spot nehmen. Je nachdem, wie stark der Wind ist, welche Windrichtung, worauf ich heute Bock habe, ob ich alleine paddel oder mit einem Freund, kann ich halt wählen, wo ich aufs Wasser gehe. Das hat auch seine Vorteile, aber ja, wir werden hier wieder ausziehen. Also wir werden definitiv in einigen Monaten wieder direkt am Strand wohnen, wo ich morgens noch mit halb geöffneten Augen dann wach werde mit dem Paddel in der Hand.
Ins Wasser fällt sozusagen.
Genau. So, also das ist der Grund, warum Dubai. Darüber hinaus, was ich aber vorher nicht so einschätzen konnte, ist das Umfeld. Es ist die Energie der Stadt. Es ist die Energie der Menschen, die ich hier in meinem direkten Umfeld habe. Es ist höher, größer, schneller, weiter. Und das beeindruckt mich und das zieht mich auch mit. Und da will ich auch ein Teil von sein. Und deswegen ist das jetzt gerade hier der beste Ort für meine Lebensphase. Ich habe auch, ich werde oft gefragt, wo geht's denn danach hin? Sag ich, danach geht's in den Sarg. Also ich habe nicht vor, nochmal woanders hinzugehen. Mag sein, dass es irgendwelche Umstände gibt, aber ich liebe das hier. Ich bin wirklich ein durch und durch überzeugter Dubai-Fan.
Und ab und zu hast du ja dann hier auch deine Mastermind in Dubai, richtig? Also da kommen die Leute dann hierher und können das Ganze auch ein bisschen miterleben. Erzähl mal kurz was zum Mastermind, weil das finde ich persönlich spannend. Ja, dieses Produkt von dir und dass du sozusagen dann bestimmten Leuten ermöglicht, mit dir auch nochmal mehr Zeit zu verbringen, nochmal enger in Kontakt zu treten. Erzähl mal dazu kurz was.
Haben wir 2016 gegründet. Die ersten Jahre waren das immer so 7, 8, 9 Teilnehmer. Das Format ist unverändert. Es ist zweimal im Jahr, also im Frühjahr und im Herbst, 4 Tage in Dubai. Und dazwischen gibt es noch so 2 Update-Tage jeweils. Also im Juni sind wir 2 Tage und im Dezember sind wir 2 Tage unterwegs. Also insgesamt 12 Tage nur Masterminds. Und jetzt ist der Plan, die großen Treffen sind in Dubai und die kleinen Treffen sind in London. London, Finanzplatz, ist auch ziemlich inspirierend, wenn wir über Business sprechen. Und darum geht es auch. Es geht darum, die wirklich die bedeutendste, aber auch größte Business-Mastermind, zumindest in Europa, aber sehr wahrscheinlich auch mit weltweit Anspruch zu machen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Mittlerweile haben wir beim nächsten Treffen, werden wir so 100 bis 130 Teilnehmer haben. Und im Herbst werden wir dann 150 bis 200 haben. Es ist viel größer geworden. Du zahlst 100.000 Euro dafür, wobei das aber nie ein Thema ist. Das ist immer ein Hygienefaktor. Mit den 100.000 filterst du schon mal viele raus, die da nicht reingehören. Die 100.000 sind ein Commitment. Und es gibt keinen in der Mastermind, der sagt, nachdem er das erste Mal auf so einem Meeting war, dass das viel Geld ist, weil wir gemeinsam einfach die Ziele nach oben korrigieren, weil wir gemeinsam geile Maßnahmen entwickeln und weil du Zugang zu Wissen bekommst und Zugang zu Kontakten, die du sonst nie bekommst. Und der Haken als Unternehmer oder als Selbstständiger ist ja, du kannst keinen fragen. Wen willst du denn fragen? Du hast Leute, die auf dem gleichen Niveau sind. Angenommen, du machst 10 Millionen Euro Umsatz. Dann hast du in deinem Umfeld 5 andere Kumpels, die sind auch Unternehmer, die machen auch 10 Millionen oder 8 oder 12. Aber wenn du richtig wachsen willst, dann musst du ja mal mit einem sprechen, der 50 macht oder der 100 macht. Ja. Aber die haben keine Lust, mit dir zu sprechen. Warum sollen sie es tun? So, die Zahlen kannst du jetzt beliebig variieren.
Ja, es geht einfach darum, was Höheres zu adaptieren.
Und die Leute, die bringe ich zusammen in meiner Mastermind. Die ziehe ich an. Die werden vorher gefiltert. Da ist es auch so, auf 4 Bewerbungen, 3 kommen rein. Und da habe ich jetzt genau dieses Netzwerk gegründet, wo viele nachsuchen. Und deswegen wächst das so. Wir haben sehr klare Regeln. Und es gibt auch keine Information, wer ist da drin. Wir vermeiden auch irgendwelche Bilder mit Teilnehmern.
Ja. Also schon ein elitärer Club, kann man sagen.
Ja, durchaus. Und es ist auch vom Marketing her so, dass mir unglaublich viele Menschen schreiben, Dirk, irgendwann bin ich in deiner Mastermind. Und das ist natürlich super. Dann weiß ich, okay, die Botschaft kommt an. Ich selber mache in der Mastermind gar nicht mehr so viel. Also ich bin, vielleicht mein Anteil sind 10%.
Du bietest die Plattform.
Ja. Ja, die Masterminder haben meine Handynummer. Und wenn die irgendwas haben, dann schicken die mir auch eine Nachricht per WhatsApp und sie kriegen von mir eine Antwort. Aber der Kern ist, dass die sich untereinander regulieren. Dass ich Leute zusammenbringe, die anschließend Firmen gründen, die Kooperationen anstoßen, die Freundschaften bilden. Und das ist schön zu sehen. Also immer der letzte Tag, wenn wir den letzten Tag ein Mastermind haben, das ist wie Klassenfahrt. Und jetzt kommen wir nach Hause und keiner will gehen. Also alle umarmen sich, alle, du merkst, die wollen nicht gehen.
Ja, weil es wahrscheinlich auch einfach so eine gewisse Energie mit sich bringt, ne? Die sich da bündelt und du weißt, alles klar, ich bin unter Gleichgesinnten, ich bin hier unterwegs mit vielen Leuten, von denen ich lernen kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses Jahr wollt ihr 100 Millionen Umsatz machen. Ist, glaube ich, für viele echt eine Zahl, die sie gar nicht so greifen können. Und hast auch schon vorweggegriffen, dass ihr auch auf Englisch was machen wollt. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wann gibt's dir Kräuter weltweit? Ja, also ist das vielleicht auch ein Plan, zu sagen, okay, deutschsprachig, das läuft, das ist groß, das wird immer größer, aber warum nicht weltweit? Oder ist das?
Ja, wird kommen, definitiv. Ist schon seit anderthalb, zwei Jahren auf meinem Zettel. Warum ist es noch nicht? Weil immer, wenn ich entscheide, so stecke ich jetzt die Energie in das Englischsprachige. Das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt irgendwie 10 Online-Kurse mal auf Englisch aufnehme und die vermarkte, sondern dann brauche ich noch einen YouTube-Kanal, dann brauche ich einen Podcast dazu.
Komplett neues Setup
eigentlich. Und das andere will ich ja nicht vernachlässigen. Ja. Und dann ist immer die Frage, okay, steckst du die Energie jetzt in das Deutschsprachige? Weil mein Markt ist 67 Milliarden Euro. Das ist das, was die Deutschen ausgeben für beruflich bedingte Weiterbildung. 67 Milliarden. So, und selbst wenn wir jetzt 32 Millionen machen, ist das immer noch ein Staubkorn im Universum. Also warum jetzt auf diesen neuen großen Markt gehen und noch mehr Energie da reinstecken und nicht erstmal noch einen bedeutenden Marktanteil im Deutschsprachigen? Das hat mich bisher davon abgehalten, im Englischen wirklich durchzustarten. Aber es wird kommen. Ich nenne jetzt noch kein Datum, aber es wird kommen. Und sehr wahrscheinlich werde ich da so viel Spaß haben, weil ich natürlich meine ganze Erfahrung aus dem deutschsprachigen Markt da reinstecken kann. Und weil die Amerikaner ganz klar sagen, meine amerikanischen Kollegen sagen, der deutschsprachige Markt ist der mit Abstand schwierigste. Die Deutschen sind so misstrauisch, sind so Erbsenzähler, sind so besserwisserischer.
Vielleicht teilweise auch nicht so hungrig.
Nein, darum geht's gar nicht. Also wenn es um die Akzeptanz geht von Weiterbildungsprodukten oder von Trainern, dann sind die Deutschen einfach extrem skeptisch.
Okay.
Ja, weil sie sagen, ah, hier kommt ein Amerikaner, was will der uns erzählen? Und ach, hier soll jetzt so. Und das merkst du ja auch, das merkst du wirklich. Die Deutschen sind viel, viel schwieriger zu erreichen. Und ich sag mir jetzt, wenn ich Marktführer bin im deutschsprachigen Markt, dann ist es ja für mich nicht wirklich schwierig, im englischsprachigen Markt richtig Attacke zu machen. Ja, also wird kommen, lass dich überraschen. Wenn wir in zwei Jahren hier nochmal sitzen sollten, werden wir über andere Themen sprechen.
Dann sprechen wir auf Englisch. Ne? ja, ich hatte noch eine Frage tatsächlich auf dem Zettel, und zwar, die hast du aber schon auch so ein bisschen vorweggenommen. Was ist dein Endgame? Also gibt es sozusagen etwas, einen Meilenstein, wo du sagst, alles klar, I'm done. Ich bin raus. Aber das würde ich jetzt mal vermuten, erstmal nicht, aber sag mir gerne, was du dazu denkst.
Ich war beim Zivildienst. Ich war bei der Caritas und mobile Hilfe. Das heißt, die Schwestern habe ich begleitet, wenn die dann Patienten gewaschen haben oder versorgt haben. Wir sind jeden Morgen zu einem Patienten gefahren, der war bettlägerig, der konnte nicht mehr sprechen, der röchelte vor sich hin. Aber seine Frau kümmerte sich wirklich liebevoll um den. Jeden Morgen. Einen Morgen kommen wir da rein, gehen ins Wohnzimmer, begrüßen dann die Frau, bisschen Smalltalk und so. Und ich denke auch, jetzt gehst du mal rüber, den Mann begrüßen. Dann komme ich da ins Schlafzimmer und der ist so blass gewesen. So, sah aus, als würde er schlafen. Und dann habe ich den angesprochen, er hat nicht reagiert. Und dann habe ich den angefasst und dann war der kalt. War der tot, der war in der Nacht gestorben und die hatte das nicht mitbekommen. Alright, so. Jetzt kommt das Spannende. Etwa 10 Tage später komme ich in die Sozialstation und die Schwester sagt zu mir, Frau ist gestorben. Ich sag, wie, die ist gestorben? Die war deutlich jünger als ihr Mann, die war kerngesund, die war total fit. Wie, die ist gestorben? Ja, die ist heute Nacht im Bett eingeschlafen. Damals war ich 25, 26, war ziemlich spät beim Zivildienst. Und ich habe das damals nur wahrgenommen. Heute weiß ich, der Mann war für sie das Ein und Alles. Der Mann war ihr Lebensinhalt. Der Mann war der Grund, morgens aufzustehen und abends ins Bett zu gehen. Und jetzt war der Mann nicht mehr da. Und dann hat die sich irgendwie überlegt, dann muss ich nicht mehr hier sein. Ich vermisse den so, ich will hier nicht mehr bleiben alleine. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Immer wenn ich sehe, dass Menschen keine Ziele mehr haben, immer wenn ich sehe, dass Menschen sich nicht mehr weiterentwickeln, dann sterben die. Und das will ich nicht. Ich will weiterleben. Ich will mich immer weiterentwickeln. Und es wird keine Ziellinie geben. Die Ziellinie ist, irgendwann zieht einer den Stecker und dann habe ich sehr wahrscheinlich noch 50 Ziele auf meinem Zettel und mach das dann im nächsten Leben, ja, so. Aber bei mir wirst du nie erleben, dass ich sage, ja, das ist das Endgame. Wenn ich die 100 Millionen mache, dann setze ich mich zur Ruhe und dann fange ich an, Rosen zu züchten in Dubai. Ja, scheiße. Das geht nicht. Ich kann jedem nur raten, Ziele zu haben. Und das Dümmste ist, ein Endziel zu haben und das dann auch noch zu erreichen. Niemals.
Geile Worte zum Abschluss. Dirk, sehr inspirierend. Ich bin gespannt, was noch kommt. Danke nochmal, dass wir so viel heute von dir erfahren durften. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man in 2 Jahren vielleicht hier wieder sitzt, dann werden wir über andere Dinge sprechen. Dann gibt es neue Ziele, neue Meilensteine. Und deswegen, danke dir.
Danke dir.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.